Minderwahrheitsvoten versus Präzisionskommunikation. Unsere Herzen und Gefäße sind tolle Orte, an denen vortrefflich um medizinische Deutung gestritten wird. Helfen soll dabei bekanntlich die Leitlinie oder die Leitlinien und gestritten wird trotzdem weiter. Worüber und was man klinisch damit anfangen soll, darüber reden wir heute in Teil 2 unseres Gesprächs über die neue Version der S3-Leitlinie zur kardiovaskulären Prävention. Und damit herzlich willkommen im Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind
Martin Scherer,
Past Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Und heute ist wieder bei uns
Günther Egidi,
Hausarzt, immer noch im Unruhestand aus Bremen, viele Jahre im DGAM-Präsidium und in Sektionen aktiv, Mitautor unzähliger Leitlinien und eben auch einer der Autoren bei der heute besprochenen S3-Leitlinie. Und hier am Mikro ist Herr Nüssler. Moin Sie beide.
Moin.
Moin, Herr Nüssler.
Wie geht's Ihnen?
Danke, gut.
Mir auch, immer noch kein Infarkt, immer noch kein Burnout.
Okay, klopf, klopf, klopf auf Holz. Vielleicht kurz vorweggeschickt, wir reden in Teil 2 unseres Gesprächs über die S3-Leitlinie zur kardiovaskulären Prävention. Ein wichtiger Tipp für alle, die hier einsteigen, ist, bitte zunächst den ersten Teil anzuhören. Das ist die letzte Episode. Unser Gespräch heute schließt dazu nahtlos an. In dem ersten Teil haben wir auch unsere Interessenerklärungen offengelegt. Wer sie nachlesen will, evidenzupdate.de, kann dort nachschauen. Da stehen die Interessenerklärungen drin. Und vielleicht, Martin Scherer, ein kurzer Satz so aller Zusammenfassung. Was haben wir in Teil 1 besprochen?
Ja, sehr gerne. Also wir versuchen ja so ein bisschen uns weiterzuentwickeln, Herr Nüssler. Und deshalb tasten wir uns auch so ein bisschen in den Fortbildungsbereich vor. Es soll ja jetzt auch CME-Punkte geben für unsere Podcast-Episoden. Und deshalb haben wir uns erstmal über das Lernziel verständigt, dass ein wichtiges Lernziel unseres Zweiteilers eben ist, dass man Prävention nicht länger über Einzelwerte definiert, sondern über das Gesamtrisiko. Wir haben dann so ein bisschen über Leitlinien gesprochen, dass Leitlinien ihre eigene Halbwertszeit haben, dass zwischen Evidenz und Veröffentlichung gern mal ein paar Quartale liegen, dass das schon auch ein großes Stück der Wissenschaftskommunikation ist, so viele Beteiligte unter einen Hut zu bringen, da dann diese Abstimmungsprozesse dann aber auch zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, die dann in 235 Seiten münden, die sicher kein Ausweis von Einfachheit sind, aber Transparenz braucht halt manchmal Platz. Wir haben dann gesagt, ja, die Leitlinie, die wird erwachsener, die rückt die Beratung etwas mehr ins Zentrum. Es ist kein Abarbeiten von Laborwerten, sondern das gemeinsame Verstehen von Risiken. Shared Decision Making ist in der Leitlinie nicht einfach nur ein Kapitel, sondern eine Haltung. Und das braucht man, wenn Prävention wirklich beim ganzen Menschen ankommen soll. Und dann haben wir uns so langsam vorgetastet, haben die Risikorechner besprochen, dass Score, Procam, Ariba schon gleichberechtigt nebeneinander stehen können, partiell, aber dass Ariba eben das Tool der Beratung im hausärztlichen Setting sein soll. Es ist kein Zauberinstrument, es ist kein Zauberkasten, aber es hilft eben dabei, das Risiko sichtbar und besprechbar zu machen und das auf Augenhöhe. Dann sind wir zum Urinstreifen gekommen und waren dann schon am Ende unserer Episode, dass Fortschritt manchmal auch darin bestehen kann, etwas mal nicht mehr zu tun und dass der reflexhafte Griff zum Urinstreifen, dass man sich von dem einfach auch mal lösen muss, wenn er keinen Mehrwert bringt. Und dann kam der Cliffhanger, der Abspann, und jetzt sitzen wir hier zu Teil 2.
Super. Günther Gidi, wollen Sie noch was ergänzen dazu?
Nein, das ist perfekt zusammengefasst.
Super, vielen Dank. Und Martin Scherer, natürlich ganz wichtige Frage, weil wir jetzt auch gleich noch etwas den Deep Dive machen in die Leitlinie und bei den Empfehlungen weiterarbeiten. Da kommt dann auch wieder Literatur ins Gespräch. Martin Scherer, die kommt wohin?
Lassen wir ihn nachdenken, in die Shownotes.
In die Shownotes, perfekt. Also, wir halten fest, wir machen Podcast statt Pharma für die Fortbildung. Ist ja auch mal eine Innovation. Und wir gehen jetzt weiter. Wir haben gesagt, wir arbeiten die Leitlinienempfehlung von oben nach unten durch. Wir waren am Ende des Gesprächs, waren wir rausgekommen bei den Empfehlungen im Kapitel 7. Da geht es also um Indikationsstellung. Wir waren am Ende beim Thema Diabetes gelandet. Und jetzt kommen wir in das Kapitel 8 hinein. Da reden wir über nicht-medikamentöse Maßnahmen. Hier natürlich klassisch auch das Thema Lifestyle, Lebensstilempfehlungen. Und ganz besonders gibt es da Kapitel 8.1 oder anders, die Empfehlung 8.1 fortfolgende. Und was ich interessant fand, Günther Egidi, auch tatsächlich eigenständige Empfehlung zum Thema Alkohol. Vielleicht holen Sie uns kurz da ab, was sind die neuen Empfehlungen und warum wird Alkohol auch so betont in dieser Form?
Ja, es gibt ja einige Empfehlungen, die erstmal unverändert weitergeführt werden, wo viele HausärztInnen auch etwas resigniert sind angesichts des Bewegungs- und Ernährungsbildes, das viele der vor ihnen sitzenden Personen normalerweise pflegen. Das heißt, gesunde mediterrane Mischkost, ausreichend Bewegung, das geht so weiter und da ist das nur, was vorher formuliert worden war, erneut durch die Evidenzrecherche bestätigt worden. Geändert hat sich nach Recherche, dass wir gesagt haben, wir können nicht mehr eine kleine Menge Alkohol empfehlen im Sinn von ein Glas Rotwein am Tag führt zu längerem Leben. Diese Evidenz lässt sich nicht halten. Natürlich muss jeder Mensch für sich selber schauen. Da geht es ja auch um Lebensqualität. Viele entspannen sich mit einem Gläschen Wein oder einer Flasche Bier. Und dann geht es ums Hier und Jetzt. Wenn man aber das Prognostische sieht, nützt es mir, wenn ich eine kleine Menge Alkohol trinke, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen möglichst fernzuhalten. Das kann man nicht mehr halten. Mhm. Ja, das heißt, die Empfehlung, so wenig Alkohol wie möglich und nach Möglichkeit gar keinen. Wir haben es ja hier mit einer der beiden legalisierten Drogen zu tun in Deutschland. Lange Zeit war es schwierig, gegen die Tabakindustrie anzukommen, mit den Negativempfehlungen, die ja auch viele ärztliche VertreterInnen gekauft hatten mit ihren Gutachten und Empfehlungen. Also das ist in gewisser Weise in parallel.
Das macht die Tabakindustrie ja heute immer noch, indem sie dann, sag mal, Vortragshonorare bezahlt für den Umstieg auf E-Zigaretten und solche Geschichten. Ne? Also das findet ja auch wieder statt. Mhm. Also vielleicht nochmal Tacheles gesprochen, in der Leitlinie im Kapitel 8 heißt es relativ deutlich, um das mitzunehmen, es ist die Empfehlung 8.4, Empfehlung 1, Menschen, die Alkohol konsumieren, denen soll unabhängig von der Höhe ihres individuellen kardiovaskulären Risikos empfohlen werden, kein oder möglichst wenig Alkohol zu trinken, ist die eine Empfehlung. Und das, was Sie gerade gesagt haben, Günther Egidi, es soll nicht empfohlen werden, zur Reduktion des koronaren Risikos geringe Mengen Alkohol zu konsumieren. Das heißt, diese schöne Idee mit den tollen Polyphenolen, die ist so ein bisschen ins Abseits gerutscht, wenn ich das richtig sehe.
Genau so ist es.
Ja, schade, Martin Scherer. Können wir nicht mal eine prospektiv vergleichende Studie anlegen? Ich bewerbe mich als Proband.
Ich überlege gerade, wer so eine Studie fördern würde.
Ja, irgendwelche französischen Unternehmen würden mir da einfallen. Okay, gut. Also hier schon mal eine ganz klare, kann man vielleicht auch so als Practice-Pointer direkt einmal highlighten. Ich habe jetzt leider die Miezekatze nicht dabei, sonst könnten wir den Textmarker einbauen, den akustischen. Ich würde sagen, wir gehen einen Schritt weiter und zwar zu einem erwartbaren Highlight, über das zu sprechen, wahrscheinlich etwas mehr Zeit brauchen wird, nämlich das Thema Lipidsenkung. Statine sind die treuen Gäste in diesem unseren Podcast. Ich versuche es kurz zusammenzufassen, wie ich es mitnehmen soll. Es gibt jetzt eine Soll-Empfehlung bei allen, die ein kardiovaskuläres 10-Jahres-Risiko von 20% oder größer haben und höchstens 75 Jahre alt sind. Es gibt eine Sollte-Empfehlung für alle mit einem 10-Jahres-Risiko größer 10% bis halt 20%. Und dann gibt es noch eine Kann-Empfehlung bei allen, die 76 Jahre oder älter sind. Da sind wir in der Empfehlung 9.1-2. So, das soll bei größer 10%, das ist neu gegenüber der letzten Version, die allerdings auch schon von 2017 ist. Und neu ist die, ich sag mal in Anführungszeichen, Altersgrenze. Ist wahrscheinlich kein so ein geeignetes Wort dafür. Vielleicht, Günther Egidi, mal kurz zusammengefasst. Was sagen die Empfehlungen? Wie decken sie sich mit dem, was wir auch vom GBA bekommen haben, mit der Arzneimittelrichtlinie? Und was sind die Rationalen dahinter?
Naja, eine Sache ist erstmal ja ganz einfach. Je höher das Risiko ist, desto dringlicher wird man empfehlen, das zu senken. Ja, wenn das Risiko bei über 20% in 10 Jahren liegt, dann liegt es nahe, dass bei einer Intervention, die das Risiko relativ etwa um ein Viertel senkt, dass der Effekt umso größer ist, je höher das Ausgangsrisiko ist. Und ich muss eben korrigieren, die Empfehlung, die Personengruppe mit dem Risiko zwischen 10% und 20%, das ist eine Sollte-Empfehlung und keine Soll-Empfehlung. Mhm. Ja, das ist also nicht ganz so starke Empfehlung. Und die ist eigentlich auch nicht neu. Die hatten wir schon in der alten Version, in der vorigen Version der Leitlinie drin, gebunden daran, dass das individuelle Risiko höher ist als im Altersdurchschnitt. Wenn ich mir jetzt in einem Risikokalkulator, im Risikorechner, ob nun Ariba oder welchen auch immer, eine 70-jährige Frau mit einem Blutdruck von 140 und einem mehr oder weniger normalen, normal heißt ja auch immer in Altersabhängigkeit, ja, eigentlich müssten die Labore bei einem 80-jährigen Cholesterin bis 270 mindestens Milligramm pro Deziliter als normal ausweisen, tun sie aber meistens nicht. Und wenn ich jetzt das alles eingebe, dann komme ich bei der 70-Jährigen allein aufgrund ihres Alters auf ein Risiko von 10%. Und das hieße nach der neuen, vor wenigen Monaten in Kraft getretenen GBA-Richtlinie, Arzneimittelrichtlinie, dürfen wir Statine dann verordnen. Es heißt ja nicht, dass wir es müssen. Hier setzt ja die gemeinsame Entscheidungsfindung an und da kommen natürlich Faktoren auch rein, wie zum Beispiel persönliches Temperament, Ängstlichkeit. Habe ich eine Herzangst, dann werde ich möglicherweise sofort mit meinem 70. Geburtstag anfangen, ein Statin zu schlucken, um alles zu tun, damit das von mir befürchtete katastrophale Ereignis nicht eintritt. Ansonsten haben wir uns gesagt, es kann eigentlich nicht sein, dass man auch nicht mit einer abgeschwächten Empfehlung allen aufgrund ihres Alters einfach die Einnahme eines Medikamentes empfiehlt. Und das kommt im Hintergrund ja noch mit dazu, dass die Herzinfarktsterblichkeit rasant runtergegangen ist in Deutschland. In USA übrigens liegen 50-Jahresdaten vor. Da ist die Herzinfarktsterblichkeit in den letzten 50 Jahren um 82% gesunken. Bei uns waren es im Bericht vom Robert-Koch-Institut von 2015, gesund in Deutschland 2015, war es eine Halbierung. Und im Herzbericht 2025 sehen wir auch, dass die Herzinfarktsterblichkeit tendenziell immer weiter sinkt. Mhm. Es kann natürlich sein, wegen der Statine, dass es wegen der Statine ist. Es kann sein, dass es wegen der Stents ist und dass die Akuttherapie des Herzinfarkts sich verbessert hat. Viele mögliche Faktoren. Jedenfalls, es ist kein Grund für Alarmismus. Und dann in dieser Situation sozusagen massenweise noch zusätzlich Statine auszuschütten in die gesamte Bevölkerung ab einem bestimmten Alter, das fällt uns schwer nachzuvollziehen.
Ja, also Statine nicht ins Trinkwasser. Diese Idee poppte ja immer mal wieder auf, als die ganz neu und noch en vogue wurden. Martin Scherer, Günther Egidi hat gerade die 70-jährige Person angesprochen, die vor Ihnen sitzt und diese Herzangst hat. Es gibt ja diese Menschen, die wollen einfach ein gewisses spezifisches Todesereignis für sich in Anführungszeichen ausschließen, zumindest das Risiko stark reduzieren. Würden Sie so einer Person, die völlig nach Ariba im altersgerechten Median mit ihrem kardiovaskulären Risiko liegt, trotzdem ein Statin mitgeben, wenn sie das wünscht und dadurch beruhigt wird?
Das Gute ist ja, dass die neue Leitlinie da keine harte Linie zieht, sondern zum Abwägen einlädt. Also zwischen Nutzen, zwischen Lebensalter, zwischen Patientenpräferenzen, zwischen Lebensqualität. Wenn die Herzangst das bestimmende Moment ist in der Lebensqualität, dann muss man da in gewisser Weise vielleicht drauf eingehen. Aber was wirklich gut ist, wir müssen weg von diesem Automatismus. Also Risiko größer 10%, also Statin. Stattdessen eben hin zur gemeinsamen Entscheidung. Und das macht die Leitlinie. Und man darf aber so eine Leitlinie auch nicht mit einem Navigationsgerät verwechseln. Es ist eine Landkarte, aber kein Navi. Also und innerhalb dieses Graubereichs bewegt man sich und macht partizipative Entscheidungsfindung.
Okay. Und wer sich nur aufs Navi verlässt, landet manchmal auch im Fluss. Wissen wir ja,
ja
auch,
oder ne? Hier in Hamburg von der Straßensperre. Ja.
Okay, ja, das kann auch passieren. Nochmal zu dieser Altersbegrenzung, also wirklich diesen Begriff in Anführungszeichen verstehen. Sie haben jetzt beide schon gesagt, das ist alles nichts Hartes. Aber es gibt hier eben diese klare Aussage, diese starke Soll-Empfehlung bei 20% 10-Jahres-Risiko und größer ist dort bis 75 Jahre angegeben. Und wir hatten auch in der Diskussion für die Änderung der Arzneimittelrichtlinie, wo jetzt formal erstmal nur die Erstattungsfähigkeit überhaupt geregelt wird, das ist noch ein wichtiger Hinweis gewesen von Günter Elgidi, wurde das auch diskutiert, die Altersbegrenzung. Die hat sich dort jedenfalls nicht durchgesetzt. Aber nochmal vielleicht zur wissenschaftlichen Rationale, woher diese 75 Jahre kommen, Günter Elgidi, fehlen uns da schlicht einfach die Daten?
Genau,
oder?
So ist es.
Okay.
Wir haben keine Daten und wir haben keine Nutzenbelege für ältere Menschen, älter in diesem Fall 75 und mehr. Das ist das Statine in der Primärprävention. Es geht nicht um den 88-Jährigen nach dem Herzinfarkt, sondern bevor oder ohne, dass ein entsprechendes Ereignis bisher eingetreten ist, dass die Statine da was nützen. Wir haben dann auch eine Kohortenstudie, das ist also etwas minderer Evidenzgrad, in der man angeschaut hat, dass Personen, die jetzt schon lange Zeit ein Statin genommen haben, wenn man es ihnen dann wegnimmt und die Menschen sind alt und haben jetzt meinetwegen, sagen wir mal, 10 Jahre lang Statin genommen, dann, dass dann die Ereignisrate hochgeht. Darum haben wir eine entsprechende Empfehlung auch reingetan, dass wir gesagt haben, wer jetzt schon lange ein Statin nimmt, soll nicht allein wegen des Alters das Statin wieder weggenommen bekommen. Allerdings haben wir auch gesagt, ich denke, das ist auch Konsens zwischen allen Fachgesellschaften, wer ein weit fortgeschrittenes Bronchialkarzinom hat und hat gleichzeitig auch wegen seines jahrzehntelangen Rauchens ein hohes kardiovaskuläres Risiko, da sollten wir uns dann schon zurückhalten, wenn wir sehen, dass die Lebenserwartung nur noch kurz ist.
Ja, das heißt, in diesem speziellen Fall, den Sie besprochen haben, also bei limitierter Lebenserwartung, da gibt es die Empfehlung, dass man vielleicht ins Gespräch mit der Person geht und sagt, meines Erachtens brauchst du das Statin jetzt nicht mehr. Ja,
genau.
Okay.
Das ist natürlich nicht einfach zu kommunizieren. Also wenn ich jetzt sage, kauf dir keine Langspielplatte mehr, das lohnt sich nicht mehr. Das kann ja die Menschen auch deprimieren. Also das muss man mit sehr viel Fingerspitzengefühl dann tun.
Ja, und im Zweifel, wenn man das Gefühl hat, man kommt mit so einer Information bei der Person nur negativ an, dann lässt man davon einfach die Finger weg, oder?
So ist es.
Okay.
So ist es. Und dann gibt's natürlich auch immer noch das Problem, also im praktischen Alltag, im praktischen hausärztlichen Alltag, was vielleicht doch viele auch nicht genügend, viele Hausärztinnen nicht im ganz genügenden Maße tun, dann wirklich auch Interaktionen zu checken. Ja, das Medikamenteninteraktion, denn da gibt es die Cytochrom P3A4-Interaktion, zum Beispiel bei Simvastatin, wo man einfach aufpassen muss, wenn jetzt bei anderen wichtigen Erkrankungen die Medikamente da sind. Das lässt sich dann ja auch wiederum den PatientInnen gegenüber kommunizieren. Hören Sie, wir müssen jetzt priorisieren, welches ist das für Sie wichtigste Medikament? Das verträgt sich mit dem anderen nicht, dann lassen wir das andere eben weg.
Ja. Ich möchte bei der Altersgrenze, Martin Scherer, noch einen anderen Aspekt reinbringen. Diese Daten, also die nicht vorhandenen Daten, von denen Günter Elgidi gesprochen hat, die hängen ja alle mit epidemiologischen Arbeiten, mit Beobachtungsstudien, auch mit prospektiven Kohortenstudien zusammen, wo über fixe Alterswerte gesprochen wird. Also wie alt sind die Leute, sind meine Kohorten im Mittel, und daraus werden dann letztlich so Grenzwerte ablesbar sein. Und dann stellt man eben fest, kann ich hier nichts finden, also gibt es keinen Nutzenbeleg. Und jetzt gibt's ja zunehmend diesen Begriff des biologischen Alters. Man hört das immer häufiger, es ist der Begriff selbst nicht neu, aber er wird immer häufiger auch in die Debatte, auch in die wissenschaftliche reingebracht. Ich sage nur mal Longevity, das ist ja gerade der nächste heiße Und wir hatten, glaube ich, auch in der letzten Episode, da ging es um das Kolorektalkarzinom, da war auch das Thema biologisches Alter. Wie gehe ich denn mit solchen Altersgrenzwerten um, wenn vor mir eine Person sitzt, von der ich das Gefühl habe, allein beim Betrachten, die ist biologisch viel jünger als auf dem Papier? Wie bringe ich das zusammen?
Im Grunde genommen ist die Leitlinie ja wirklich auch eine Einladung dazu, über dieses chronologische Alter hinwegzusehen und sich das biologische Alter anzuschauen. Wenn man das Gefühl hat, da ist noch sehr viel Lebensperspektive, dann hat man eben auch einen Grund, die Prävention weiterzumachen. Wenn jetzt aber die Lebenszeitperspektive unter ein Jahr sinkt zum Beispiel, dann ist, wäre zum Beispiel eine Statinmedikation kein ärztlicher Auftrag mehr, dann eigentlich nur noch eine medizinische Routine ohne Ziel. Und dann geht es, am Ende geht es ja dann auch nicht nur um Risikoreduktion, sondern auch um Entlastung. Aber das ist genau das Fingerspitzengefühl, was Günther Egidi gerade angesprochen hat. Die Patientinnen und Patienten sollen ja auch nicht das Gefühl haben, dass sie abgeschrieben werden. Es könnte aber sein, dass sie vom Pillcount her einfach gerne ein bisschen abspecken möchten und dankbar darauf reagieren, dass man sagt, nee, also dieses Medikament braucht man nicht mehr. Also hier sind wir wieder wirklich im Bereich des Shared Decision Makings und der gemeinsamen Abwägung. Aber lassen Sie sich noch einen Satz zum biologischen Alter sagen. Ich will jetzt nicht zu viel von meiner Dissertation erzählen. Nicht nur, weil sie nicht gerade Nobelpreisverdächtig ist.
Wir können sie ja verlinken.
Genau. Die Dissertation hatte das Thema Herzchirurgie bei über 80-Jährigen. Und die ist von 1999. Damals war das noch recht mutig, nicht mehr ganz extravagant, aber immerhin noch mutig, einem über 80-Jährigen einen Bypass zu setzen oder auch einen Klappenersatz zu machen. Jetzt haben wir die TAVIs und so weiter. Quintessenz dieser Arbeit war, nicht das chronologische Alter spielt eine Rolle, sondern das biologische Alter. Wenn die Leute gut ausgesucht waren, die über 80-Jährigen, dann hatten die eine Mortalität von insgesamt 5%, die der Mortalität der Gesamtpopulation entsprach. Ne? Also damals schon die Diskussion, bei wem mache ich was? Sie erinnern sich vielleicht auch noch an das Diktum aus UK, dass über 80-Jährige keinen Hüftersatz mehr kriegen sollen. Von all diesen Dingen sollte man die Finger lassen und sich das biologische Alter angucken. Also insofern zählt das jetzt nicht nur für die Statine und für Präventionsthemen, sondern diese Differenzierung zwischen chronologischem und biologischem Alter macht insgesamt einfach Sinn.
Mhm. Wobei wir in der Primärprävention auch für biologisch fitte Menschen über 75 keine Daten haben. Ja, wir haben keine Nutzenbelege. Und nach meiner eigenen hausärztlichen Erfahrung ist es so, dass die meisten Patientinnen auch gar nicht so sehr am Statin hängen. Also da gibt es unterschiedliche Präferenzen. Mhm. Und ich habe es eher erlebt, dass ich Patientinnen überreden musste, fast, Mensch, dein Risiko ist so hoch, nimm's mal lieber, als umgekehrt. Also das ist nur ein Erfahrungswert sozusagen, was Martin Scherer eben sagte, Pillload, da waren einige eher dankbar. Und wenn wir so Veranstaltungen machen zum Thema Multimedikation, dann gibt es so Hitlisten, welche Medikamente werden am liebsten abgesetzt und da rangieren die Statine vorne. Also Statin, Allopurinol und Protonenpumpenhemmer sind meistens die ersten Kandidaten, wenn es darum geht, eine zu große Menge an Medikamenten zu reduzieren.
Na, wer hat schon gerne freiwillig Myalgien? Also darauf zu verzichten, oder? Ist doch durchaus erstrebenswert. Wir kommen gleich zu unseren liebgewonnenen Statinen zurück, weil wir müssen durchaus einige kritische Aspekte in dieser Leitlinie besprechen. Kritische Aspekte im weitesten Sinne, weil es gibt natürlich auch hier wieder zwischen Fachgebieten gewisse Uneinigkeiten, die wollen wir gleich nochmal sprechen. Ich möchte aber, damit wir den Empfehlungsreigen einmal komplett durchbesprochen haben, möchte ich noch kurz, Günther Gidi, auf die Empfehlung 9.2-1 kommen. Da sind wir bei ASS, Aspirin, 75 bis 100 Milligramm kann bei einem 10-Jahres-Risiko von 20% und höher. Darunter ist die Empfehlung, soll nicht gegeben werden. Vielleicht noch kurz da die Erläuterung der Rationale und ob es da auch neue Daten zu gibt.
Ja, genau das ist der Fall. Es gab ja die Esprit-Studie und auch andere große Studien, die gezeigt haben, dass ASS in der Primärprävention deutlich schaden kann. Teilweise nicht nützt, teilweise zumindest mehr schadet als nützt. Das war ein bisschen schwierig, das hier adäquat zu formulieren, weil je höher das kardiovaskuläre Risiko ist, umso höher ist auch die Rate unerwünschter Wirkung bei den Patientinnen. Darum war mehr als eine Kann-Empfehlung nicht drin für Menschen mit einem sehr hohen Risiko. Das muss wirklich individuell angeguckt werden, wer eine Ulkusanamnese hat oder vielleicht sowieso eine Thrombozytenstörung, Thrombozytopenie oder sowas. Da sollte man vorsichtig sein und allenfalls kann. Ich halte diese Empfehlung schon insofern für relevant, als ich so seit der Entdeckung, dass die Acetylsalicylsäure auch was mit dem Gefäßsystem zu tun hat und nicht nur ein reines Schmerz- und Entzündungsmedikament ist. Das hat sich doch bei vielen festgesetzt und es gibt in relevantem Maß Menschen, die präventiv einfach ihre 100 Milligramm ASS schlucken. Und das lohnt sich, da mal hinzuschauen. Es geht ja hier in diesem Fall überhaupt nicht wirklich ums Geld. Eine 100er Schachtel kostet 3 €. Das sind minimale Beträge, sondern es geht um eine Nutzen-Risiko-Abwägung und in den allermeisten Fällen überwiegt der Schaden.
Okay. Sehr klare Ansage an der Stelle. Ich erinnere mich an Zeiten, das ist auch gar nicht so lange her, da wurde Aspirin teilweise auch wirklich so als Wunderdroge verkauft, ne, wo es Beobachtungsdaten gab mit niedrigerer Darmkrebsinzidenz und so weiter und so fort. Aber hier gibt es ganz offensichtlich Daten, dass man sagt, nee, das ist immer auch noch ein Gift, was ihr euch da reingibt. Martin Scherer, erinnern Sie sich noch an die Aspirin-Verschwörung?
Jawohl, das ist ein Querverweis auf eine zurückliegende Evidenz-Update-Episode, da haben sie sogar ein Kinofilm-Plakat gemacht.
Genau.
So vom künstlerischen Wert her ist das grafisch auf jeden Fall sehenswert, aber die kann man sich ja nochmal anhören. Da sind wir Aspirin durchgegangen in unterschiedlichen Kombinationen mit Clopidogrel, nach Intervention und so weiter.
Genau, und da sinkt ja der Stellenwert auch deutlich, dass nach dem akuten Koronarsyndrom wir doch jetzt wissen, dass man dann nur 1 bis 3 Monate lang ASS einsetzen sollte und danach dann beispielsweise nur noch Ticagrelor bis Monat 12.
Genau.
Ja, das spart doch eine Menge Blutungen vor allen Dingen.
Ja, also diese ein-Jahres-duale Plättchenhemmung wird so ein bisschen vom Sockel runter geschubst. Aber da sind wir schon wieder nach einem Ereignis. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis von mir. Da müssen wir wahrscheinlich gar nicht tiefer drauf eingehen, dann können wir nämlich gleich zu den kritischen Aspekten kommen. Empfehlungen zum Umgang mit Bluthochdruck oder auch bei jenen, die ein Vorhofflimmern haben, gibt es jetzt in dieser neuen Version nicht mehr explizit. Die Leitlinie verweist auf die NVL Nummer 9, das ist die zur Hypertonie, und auf die auch erst in diesem Sommer publizierte neue Version der S3-Leitlinie zum Vorhofflimmern. Das ist die ABMF-Ziffer 19-14.
Mit der ich im Übrigen nicht so furchtbar glücklich bin, weil die nicht die Empfehlung zum Shared Decision Making beinhaltet. Die sagt, nicht bei CHA2D2-VAS-Score ab 3 soll über Vor- und Nachteile an einer Antikoagulation gesprochen werden, sondern sie sagt, es soll antikoaguliert werden. Das ist die Denke, die wir, glaube ich, mit unserer Leitlinie hier überwunden haben.
Mhm. Dann hat Günther Egidi jetzt quasi schon einen Cliffhanger, einen intra-podcast-duellen Cliffhanger eingebaut. Wir müssen über die Vorhofflimmern-Leitlinie sprechen. Ich würde gern weiterkommen zu den, ja, für uns natürlich auch hochinteressanten kritischen Punkten, beziehungsweise muss man eigentlich sagen, kritisierten Punkten. Vielleicht, Günther Egidi, nochmal so ein bisschen Mäuschen gespielt an dieser Leitlinie. Sie haben es in Teil 1 des Gesprächs gesagt, sind zahlreiche Fachgesellschaften beteiligt, 15 an der Zahl. Es ist sogar eine Patient Advocacy Group beteiligt, also eine Patientenbeteiligung. Was ich interessant finde, wir erinnern uns alle, Jahr 2024, nationale Versorgungsleitlinie KHK, da haben DGIM, DGK und DGPR hingeschmissen. Die haben mehr oder weniger ihre Unterschriften zurückgezogen bei dieser Leitlinie. Jetzt tragen unter anderem diese drei, aber auch andere, diese Leitlinie, die hier vorliegt, wir reden gleich über die Kritikpunkte, die sie anbringen, trotzdem mit. Was ist da jetzt der Unterschied?
Da kann ich nur spekulieren. Also möglicherweise haben sie gemerkt, dass sie Mist gemacht hatten mit ihrem Rückzug von der nationalen Versorgungsleitlinie. Das gab ja doch einen großen Aufschrei und viel Protest gegen dieses unproduktive Verhalten der internistischen Fachgesellschaften, die einfach jahrelang friedlich zusammen mit uns zusammenarbeiten und plötzlich wollen sie alles nicht mehr und auch die Empfehlung konsentiert hatten schon. Und dann am Ende wollen sie es nicht gewesen sein. Also das, so kann man eigentlich nur Geschirr zerschlagen. Und vielleicht haben sie das ein Stückchen reflektiert bei der Mitarbeit an unserer Leitlinie. Wir waren ja dann auch frei, ihnen die Möglichkeit von Sondervoten einzuräumen. Und diese Möglichkeit haben sie ja auch ausgiebig genutzt.
Ja, kommen wir gleich drauf. Martin Scherer, was ist Ihre Vermutung? Würden Sie auch die Überlegung anstellen, dass da vielleicht ein leichter Gesinnungswandel entsteht nach diesem heftigen Protest gegen die NVL-KHK?
Also ich kann nur sagen, dass die Zeichen auf ausgestreckte Hand stehen. Der President in Charge, möchte ich mal sagen, der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, ist ein geschätzter Kollege hier am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf.
Herr Plankenberg.
Ja, genau. Und da sind die Zeichen auf Austausch und Kooperation. Da ist eine ausgestreckte Hand. Und wir werden ihn auch mal in unserem Podcast haben im neuen Jahr. Das haben wir uns fest vorgenommen, Herr Nüssler. Also die DGK und auch andere wollen auf jeden Fall mitmachen im Leitlinienprozess. Und ich glaube, das geht auch nicht anders. Also man muss diskursfähig bleiben. Günther Egidi hat schon gesagt, es gibt dieses Instrument der Minderwahrheitsquoten. Und
alles andere würde bedeuten, den Golf von Mexiko nicht mehr Golf von Mexiko nennen zu dürfen.
Ja, oder die Ostsee Golf von Russland. Ja.
Das kommt als nächstes dann.
Ja. Also ich sag mal so, es geht um Diskurs und es geht aber auch um intellektuelle Redlichkeit. Also die Leitlinie sagt ja nie, wir wissen alles. Die sagt, wo Evidenz aufhört und das ist einfach nur ehrlich. Und dann ist natürlich die Versuchung groß, immer noch einen Marker zu finden, der Sicherheit verspricht. Und am Ende wird daraus doch nur Unsicherheit mit besseren Bildern. Also was wir nicht brauchen, ist feinere Lupen in der Prävention, sondern klarere Gespräche. Und zu diesen klaren Gesprächen gehört einmal dazu, zu sagen, was man weiß und was man nicht weiß. Wenn dann jemand anderer Ansicht ist, dann muss er halt sein Sondervotum machen. Aber ich glaube, wir müssen da weiterhin zusammenarbeiten.
Wobei im Prinzip ist es nach dem AWMF-Regelwerk erforderlich, dass man nicht nur sagt, ich bin anderer Ansicht, sondern dass man diese andere Ansicht auch mit Evidenz begründen kann. Da sieht es ein bisschen mau aus bei einigen kardiologischen Sondervoten, aber da waren wir generös.
Da kommen wir gleich. Da waren wir generös, großartig. Also hier an der Stelle ist es vielleicht auch nicht unangemessen, nochmal einen Hörtipp zu machen zur vorletzten Podcast-Episode von Anfang Dezember, ich glaube vom 8. Dezember. Da haben wir mit Niklas Schurig, Thomas Lempert und David Klemperer über das Thema Interessenkonflikte gesprochen und den Umgang. Und da war auch das, was Günther Egidi gerade sagte, nämlich das AWMF-Regelwerk, ein großes Thema. Also alle, die sich dafür interessieren, wie man gute Leitlinien macht, wie man auch Evidenzrecherche da reinbringt und nicht nur Eminence, sei da nochmal ein Hörtipp ans Herz gelegt. Jetzt kommen wir mal zu diesen Kritikpunkten. Vielleicht ganz kurz. Wir haben bei der NVL-KHK gab es die Kritik, in Anführungszeichen, von eben drei Fachgesellschaften. Das war die DGIM, die DGK und die DGPR. Und jetzt in dieser Leitlinie gibt es tatsächlich Nicht-Zustimmungen, nenne ich es mal, bei vier Empfehlungen. Da gibt es dann quasi diese Minderwahrheitsvoten. Und die kommen hier von, wenn ich es richtig sehe, 6 Fachgesellschaften. Das sind die DGK, also die Kardiologie, die DGIM, die Innere, die DDG, das sind die Diabetologen, die DHL, das ist die Hochdruckliga. Dann haben wir noch die DGSP und die DGP. So, und die haben bei eben diesen 4 Empfehlungen, über die wir jetzt gleich sprechen, gesagt, nein, wir teilen diese Empfehlung nicht, wir sehen das anders, und dann gibt es einen langen, langen Text jeweils, wo sie erklären, warum das so ist. Wir gehen mal durch. Wir beginnen mit der Empfehlung Ziffer 7.2. Diese Empfehlung ist eine Negativempfehlung, unter anderem den von uns liebevoll CAC-Score genannten Calcium-Score zu erheben, sowie eine Negativempfehlung, die Intima-Media-Dicke zu bestimmen. So, das steht da drin. Und die eben genannten Fachgesellschaften sagen, dass diese Negativempfehlung tragen sie nicht mit. Günther Egidi, zunächst mal, was steht hinter dieser Negativempfehlung und woran stören sich diese Fachgesellschaften?
Also auf ganz hervorragende Weise hat die US-amerikanische Screening-Organisation USPSTF diese ganzen Risikofaktoren durchuntersucht. Die haben sozusagen für uns oder vor uns schon einen Großteil der Recherchearbeit gemacht, so dass wir darauf aufsetzen konnten. Und es gibt einen einzigen zusätzlichen, nicht in den traditionellen Framingham-Risikofaktoren-Set enthaltenen, also in beispielsweise in Ariba abgebildeten Risikofaktoren, weiteren Faktor, der zusätzliche Prädiktionen im relevanten Maß bietet. Und das ist der koronare Kalkscore, die koronare Computertomographie. Und wir haben, wie die USPSTF gesagt, wir empfehlen dennoch, trotz der etwas verbesserten Prädiktion, die Anwendung nicht, aus 2 Gründen. Erstens wegen der Strahlenbelastung, die damit einhergeht, und zweitens auch wegen der Kosten. In der nächsten Weiterentwicklung unserer Leitlinie werden wir das aber mit einbauen, und wir werden es auch in beispielsweise in Ariba in die Risikoabschätzung mit einbauen, wenn jetzt aus einem anderen Grund eine Computertomographie gemacht wird. Wir haben ja jetzt zum Beispiel das CT-Screening auf Lungenkrebs. Und wenn die dann nebenbei auch noch den koronaren Kalkscore messen, dann ist das ja keine zusätzliche, sind das weder zusätzliche Kosten noch zusätzliche Strahlenbelastung, dann ist das quasi ein Abfallprodukt einer anderen Untersuchung, dass wir dann diesen Agatston-Score beispielsweise, diesen Kalkscore mit einbeziehen. Also in dem Fall ja, wenn das sozusagen nebenbei abfällt, aber wir geben explizit keine Empfehlung, das primär mit dem Ziel, das koronare kardiovaskuläre Risiko oder koronare Risiko zu ermitteln, primär anzuwenden. Anders ist es bei dem viel geübten, also meines Erachtens missbräuchlich, im Sinn einer schweren Überversorgung, missbräuchlich geübten Karotte-Screening. Ja, wir haben ein Cochrane Review, in dem nicht nur die Intima-Media-Dicke untersucht worden ist, sondern sogar Karotte-Stenosen, asymptomatische Karotte-Stenosen. Da wurde geschätzt, welche Konsequenzen ein positiver Befund hat, wenn man jetzt mit Thrombozytenaggregationshemmung, mit Statin oder womit auch immer behandelt. Und es wurde kein Nutzen belegt. Woraus sich aus unserer Sicht die Einschätzung ergibt, dass das nichts nützt. Und auch, dass dieser Zustand nicht als Zustand einer kardiovaskulären Sekundärprävention zu werten ist, der quasi automatisch die entsprechende Medikation nach sich zieht. Die Prädiktion durch vergrößerte Intima-Media-Dicke oder durch ein hochsensitives CRP oder durch einen pathologischen Knöchel-Arm-Index nimmt nicht ausreichend zu, dass wir dadurch eher Personen mit einem hohen Risiko identifizieren können. Das sind unnütze Tätigkeiten, die in Deutschland massenweise, unnützerweise durchgeführt werden.
Ja, ich habe jetzt schon wieder so ein Déjà-vu in der Episode, wo wir über das Kolorektalkarzinom gesprochen haben. Da ging es dann auch beim Aspekt Nachsorge um das unnötige Schallen. Ja, also einfach mal einen Schallkopf draufhalten, kann doch niemandem wehtun, nicht? Martin Scherer, das war so ein Thema. Ist das, wie Stichwort Karotiden gucken und Durchmesser messen und Plaques finden, Ist das auch wieder so eine Sono-Verliebtheit oder was schätzen Sie, woher kommt das? Dieses, wo Günther Egidi schon sagte, das sei eine echte krasse Überversorgung. Ich hatte schon die Sorge, dass er sagt, wir reden hier von Körperverletzung.
Die Sache ist eben die, dass Intervention nicht automatisch mehr Nutzen bedeutet. Und auch eine Sonographie ist eine Intervention. Und gut behandeln heißt manchmal gerade eben nicht zu intervenieren. Das spiegelt eigentlich auch diese Leitlinie hier wider. Also sie stärkt das Vertrauen in die Sprechende, in die, wenn man so will, konservative Medizin. Also ich muss mir eigentlich bei allem, was ich tue, klar machen, was ist der Mehrwert und was ist der Zusatznutzen. Natürlich einfach mal das Ultraschallgerät draufhalten. Das macht Zufallsbefunde, die wieder Thema werden. Das lenkt ab von wichtigen Dingen. Das kann schädliche Interventionen triggern, die sich dann als überflüssig erweisen. Also wir machen einfach mal ein Sono, wir halten es einfach mal drauf. Das ist einfach keine gute Medizin.
Und es kann krank machen in dem Sinn, dass ich mich dann krank fühle, wenn ich weiß, dass ich verengte Halsschlagadern habe.
Ja.
Das nimmt Menschen Unbeschwertheit und Lebensfreude.
Was ich interessant finde, manchmal kann ich ja, wenn ich einen Dissens habe, bei einer wissenschaftlichen Einschätzung, kann ich ja dagegen argumentieren, kann vielleicht neue Daten vorlegen oder ich kann vielleicht auch eine andere Argumentation bringen. Und das machen die Fachgesellschaften ja teilweise sehr ausführlich dann in dem Begründungsteil hinterm Dissens. Beim Thema Sono und CT-Koronarkalkmessung, da steht einfach nur drin in dem Dissens, dass sie einen Stellenwert haben in der Risikobeurteilung und die Vorhersage einer KHK durch Sono- und Koronarkalkmessung erhöht werden kann und deswegen ein wichtiges Instrument ist. Das ist, ehrlich gesagt, ist das, ich will niemandem zu nahe treten. Das ist total dünn und das klingt so ein bisschen wie Menno, oder?
Naja, das ist eine spezifische Form von Interessenkonflikt. In diesem Fall nicht, indem irgendeine pharmazeutische Firma davon profitiert, bei der ich auf der Paylist stehe, sondern indem die Prozedur, die ich Tag für Tag ständig mache, empfohlen wird und weil nicht sein kann, was nicht sein darf, muss sie sinnvoll sein, weil ich sie ja ständig durchführe.
Ja, genau.
Das Problem ist dabei und eigentlich nach dem AWMF-Regelwerk hätte dieses Sondervotum gar nicht reinkommen dürfen, weil es nicht mit Evidenz begründet ist.
Ja.
Wir haben es nur durchgewinkt, weil wir nicht noch einen Kriegsschauplatz wollten, sondern unsererseits eher diplomatisch bleiben wollten.
Okay, also da waren Sie wieder generös. Ich möchte gerne nochmal vielleicht abschließend, was auch die Karotiden angeht, wir bleiben aber noch in der Ziffer 7.2, Martin Scherer, noch kurz einen anderen Aspekt, das ist so eine Art Sidestep, den ich kurz mache, einbringen, vielleicht ein Hinweis auf ein Evidenz-Quickie, den wir neulich publiziert hatten zu der CREST-2-Publikation, die ich sehr lesenswert finde. Wenn man diese Publikation liest, kommt man eigentlich zu der Erkenntnis, dass bei asymptomatischer Karotisstenose, selbst höhergradig, 75%, nicht mal dringend ein Stent indiziert ist. Also eigentlich ist das Ergebnis dieser Publikation, abwartendes Offenhalten ist der Goldstandard. Und jetzt habe ich neulich gelesen bei den Neurologen, die interpretieren die Studie naturgemäß ganz anders und sagen, Stent für alle. So habe ich, ich überspitze das jetzt mal. Martin Scherer, kann man sowas auch wieder als Interessenkonflikt in Anführungszeichen bezeichnen? Oder ist das vielleicht auch einfach auch so ein Weltbild? Als neurologischer Mensch habe ich halt den Kopf vor Augen. Das ist das, worum sich mein Beruf dreht. Und dann habe ich natürlich besonders Sorge, dass so ein Plug vielleicht mal abgeht. Und dann ist der Stent vielleicht doch für mich eher das Mittel der Wahl.
Eher schädlich, wenn ich ihn reinschiebe.
Ja, ich glaube, diese Weltbilder spielen tatsächlich schon eine Rolle, weil wir die unselektierte Patientenpopulation haben und die Spezialisten. Ich sitze gerade im Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Die Spezialistinnen und Spezialisten, die kriegen in der Regel vorselektierte Patienten. Und dann ist ja klar, dass man das, was draußen gibt, nämlich das Gespräch, die Anamnese, die körperliche Untersuchung, die einfache apparative Diagnostik, die sollte im Normalfall gelaufen sein. Und dann ist man ja schon so ein bisschen geprimed in Richtung mehr Diagnostik. Aber CREST-2, Sie haben es angeteasert, Herr Nüssler, hat es ja klar gezeigt. Also bei Patienten mit asymptomatischen Karotisstenosen, bei über 50% Stenose, da bringt eben die Intervention keinen messbaren Nutzen. Ja. Und wenn das unser Maßstab bleibt, dann heißt es doch eigentlich, Eingriffe sind nicht mehr eigentlich als die Default-Antwort, sondern sie sind eine Option. Und vielleicht ist das der Anfang einer neuen Medizin-Demut, wenn man so will. Also weniger Routine, dafür sorgfältigere Auswahl. Und die Zeichen stehen doch, in Richtung, verprasst bitte nicht die ganzen Ressourcen. Also das Momentum ist doch gerade günstig. Sie haben es in der letzten Episode schon mal angesprochen, Gesundheitsökonomie nicht als Hauptmotivator, aber als dankbarer Nebeneffekt.
Worauf Thomas Maibaum auch hinweist, der bei der letzten Episode ja mit dabei war, time needed to treat, dass die ärztliche und generell therapeutische Zeit ja fast die größte Mangelware ist. Ja. Und wo wir besonders sorgfältig umgehen müssen, dass wir auch diese, nicht nur Geld, sondern auch diese Zeitressourcen nicht verschleudern.
Genau, TNT ist quasi Sprengstoff in mehrfacher Hinsicht. Und in dem Fall, wenn wir Ressource verschleudern, wir gehen einen Schritt weiter, wir bleiben aber nochmal in der Empfehlung 7.2, zu der es ja nun erheblichen Dissens geht. Gibt über zwei negative Empfehlungen, haben wir gesprochen, und es gibt da noch mehr negative Empfehlungen. Und eine negative Empfehlung da drin betrifft eben die Bestimmung des Lipoprotein A. LPA ist im Moment auch wieder so, ist eine sehr heiße Sache. Da wird auch viel Agenda-Setting gemacht, von interessierter und industrieller und pharmazeutischer Seite natürlich, auch aus Fachgebieten heraus. Aber vielleicht mal Tacheles zum LPA. Ich habe selbst von betont kritisch unterwegs seienden allgemeinmedizinischen Menschen schon gehört, dass die Bestimmung des LPA wenigstens einmal im Leben von denen als nützlicher empfunden wird als schädlicher. Weil man ja hier und da schon sieht, dass LPA als unabhängiger Risikofaktor betrachtet werden kann, auch wenn es im Moment keine therapeutische Konsequenz dafür gibt. Günther Egidi, worum dreht sich hier konkret der Streit?
Ja, das geht jetzt wieder darum, um so eine Art selbstgestrickte, von der European Society of Cardiology selbstgestrickte Risikostratifizierung, Personen rauszufinden, die dann möglicherweise von noch höheren Statindosen oder von noch mehr Ezetimib oder PCSK9-Antikörpern, was auch immer, profitieren. Und mal davon abgesehen, dass es ja auch schon drei randomisierte Studien gibt, die, wie Sie das, glaube ich, auch in einem der letzten Podcasts schon besprochen hatten, den Spiegel des Lipoprotein klein a senken. Also das ist, glaube ich, der Hintergrund. Das ist auf jeden Fall ein Prädiktor für kardiovaskuläre Ereignisse. Was aber häufig nicht verstanden wird, ist, je mehr Risikofaktoren ich hinzufüge, umso mehr muss ich dann die Interferenz mit den schon zuvor berücksichtigten oder schon zuvor einkalkulierten Risikofaktoren berücksichtigen. Und umso geringer wird die zusätzliche, die inkrementelle Prädiktion. Ja, wenn es hochkommt, dann sind das nochmal 10% obendrauf. Das heißt, wenn ich jetzt ein kardiovaskuläres Risiko von 10% abgeschätzt habe, unter in Zunahme von Familienanamnese, Rauchen, Diabetes gegebenenfalls, HbA1c, Cholesterin, HDL, systolischen Blutdruck und Alter und Geschlecht. Wenn ich dann zusätzlich noch 10% draufsetze und habe dann 11 statt 10% in der Risikoabschätzung, das ist nicht relevant, das macht keinen relevanten Unterschied, hilft uns nicht weiter. Es ist also weniger jetzt ein Geldargument zu sagen, dass wir diese Kosten unbedingt sparen sollen, als möglicherweise auch ein Argument, wieder möglichen Schaden hervorzurufen, wenn ich Personen jetzt ein besonders erhöhtes Risiko anhänge, sie zu verängstigen, ihnen unmöglich zu machen, eine Lebensversicherung abzuschließen, solche Dinge mehr. Mhm. Ja? Und diese Arbeiten zur Prädiktion des Lipoprotein A haben dann auch noch die Familienanamnese ausgeschlossen. Ja, und das ist eigentlich der entscheidende Faktor. Es geht ja darum zu identifizieren, wir hatten es beim gesunden Herzgesetz, die Person zu identifizieren mit einem besonders hohen Risiko, vielleicht mit einer familiären Hypercholesterinämie. Mhm. Der Weg müsste sein, wenn ein Mensch im jungen und mittleren Alter einen Herzinfarkt hat, wo man sich fragt, wieso hat dieser junge Mensch einen Infarkt, dann in der Familie zu gucken, wie ist das persönliche Risiko, möglicherweise auch genetische Untersuchungen zu machen. In Einzelfällen, das ist das sogenannte Kaskadenscreening, da kann das sinnvoll sein, aber nicht das Füllhorn an Screening-Tools jetzt unnütz ausweiten.
Mhm. Ja, ich sehe das genauso. Möchte eigentlich das Gleiche sagen, nur noch mal ein bisschen anders. Sie kennen das ja, Nössler. Also LPA ist eigentlich ein gutes Beispiel für die Faszination des Neuen. Es ist ein Marker, der Risiko verspricht, aber eigentlich noch keine Konsequenz kennt. Und da liegt ja jetzt auch der Konflikt. Also wir messen da was wir am Ende eigentlich gar nicht behandeln können. Eigentlich nur im Gespräch. Ja, es ist verständlich, dass viele Kolleginnen und Kollegen da vielleicht einmal im Leben hinschauen wollen, einfach um nichts zu übersehen. Aber wenn jetzt die Leitlinie mahnt, da vorsichtig zu sein, dann ist es richtig. Denn das passiert dann nicht aus Ignoranz, sondern aus intellektueller Hygiene. Und nicht alles, was uns irgendeinen Messwert beschert oder nicht alles, was sich messen lässt, bringt uns wirklich weiter.
Es kriegt noch dadurch Brisanz. Da hatten wir gerade eine Diskussion im allgemeinmedizinischen List-Server, dass die Richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses zur Lipidapherese dieses Verfahren auch zulässt bei erhöhten Lipoprotein A. Und das ist also auch ein sehr invasives Verfahren. Und ohne, dass es überhaupt irgendwelche Nutzenbelege gibt dafür.
Mhm. Wobei ich tatsächlich, also müsste man natürlich auch mal mit den Nephrologen reden. Ich hatte die Nephrologen tatsächlich hier und da in anderem Zusammenhang bei der Lipidapherese so verstanden, dass die eher kritisch sind, was das Ausweiten von diesen Verfahren angeht, weil die selbst sehen, dass sie am Limit sind mit den Möglichkeiten und die wollen eigentlich ihre Kranken behandeln. Aber das ist ein Riesenthema. Vielleicht eine Anekdote dazu zum Thema LPA. Ich saß neulich im Zug und da saß mir gegenüber ein total fittes Pärchen. Vielleicht waren die so um die 70, aber die waren total frisch und lustig drauf und auf einmal sagte sie so, dieses hohe Cholesterin, das ist bestimmt genetisch bedingt, da bin ich sofort aufmerksam geworden und er sofort, oh ja, das ist irgendwie bei so 200, ne? Also kannte offenbar die Werte und sie darauf, ja, dafür gibt's doch jetzt diese neuen Medikamente als Tabletten und er, nee, du musst das Lipoprotein A messen, das muss runter. Also jetzt weiß ich nicht, ob die vom Fach waren, die beiden, aber die kannten sich jedenfalls verdammt gut aus. Und was ich an dieser Anekdote interessant
aber
fand,
aber nicht gut genug.
Nicht gut genug, weil die den Podcast nicht hören. Ich hätte hingehen sollen und sagen, ich habe einen Tipp für euch. Nein, aber was ich interessant fand dabei, wie eben dieses Agenda-Setting funktioniert. Ne, wie schnell das bei den Menschen ankommt, dass es jetzt auf einmal, und jetzt kommen wir gleich zu den PCSK9-Hämmern, dass es die demnächst als Tablette geben soll und dass LPA eigentlich was total Fürchterliches ist. Ich möchte gern, bevor wir zu den PCSK9-Hämmern kommen, möchte ich gern noch auf eine andere Kritik der vorhin genannten Fachgesellschaften kommen. Und zwar betrifft das eben diese Alters- und Risikoschwellen, generell bei der lipidsenkenden Therapie, über die wir gesprochen haben, Empfehlung 9.1-2. Auch dagegen votieren diese Fachgesellschaften. Was ist der Grund, Günther Eckiti?
Ignoranz.
Okay.
Sie nehmen die Fakten einfach nicht zur Kenntnis.
Ja.
Anders kann ich das nicht ausdrücken. Es gibt keine Argumente.
Naja, also die Kritik entzündet sich meines Erachtens daran, dass die Leitlinie keine starren Zielwerte vorgibt, sondern dass sie eben, wir hatten das jetzt schon ein paar Mal, die ärztliche Abwägung einfordert. Und für manche Fachgesellschaften wirkt das eben wie ein Verlust an Klarheit. Mhm. Für uns ist es eigentlich vielmehr ein Gewinn an Realität. Also die Evidenz, sie trägt eben keine exakten Schwellen. Und wenn man sie es noch so sehr wünscht, sie trägt eigentlich nur Wahrscheinlichkeiten. Und das muss dann im Gespräch in Sinn übersetzt werden. Die Leitlinien sollen Orientierung geben, aber nicht Gehorsam erzwingen. Und wir müssen wirklich mal weg von dieser reflexhaften, mechanistischen Reizreaktionsmedizin. Mhm. Medizin ist mehr als das. ja, da wünschen sich andere Fachgesellschaften einfach diese klaren Reflexe und die klaren Mechanismen, die wir aber nicht anbieten können und die auch nicht von Evidenz getragen sind.
Eher gehorsam im Sinn des Mannes im Weißen Haus.
Okay, also Erkenntnis an der Stelle vielleicht auch aus dem Dissens und dem Streit, unter anderem hinter dieser Leitlinie, bei diesen Empfehlungen. Ein Leben in Wahrscheinlichkeiten ist nun mal ein anstrengendes. Also es braucht eine gewisse Toleranz. Da haben wir wieder diesen schönen Begriff der Ambiguitätstoleranz. Bevor wir jetzt zu den PCSK9-Hämmern kommen, runden wir kurz dieses Thema Statingabe noch ab. Wir reden von der Empfehlung 9.1-3. Da gibt es erwartungsgemäß bei der DGAM eine Fixdosis-Empfehlung, natürlich mit moderater Dosierung. Und da sind wir wieder in dem Streit Treat-to-Target versus Fire and Forget. Und auch dazu wird die Zustimmung verweigert. Das wundert uns jetzt nicht. Was ich bemerkenswert fand, das hatten wir in Episode 1 bereits besprochen, Günther Egidi, dass es in dieser neuen Version, das ist die Empfehlung 9.1-5, eine Kann-Empfehlung gibt. Das ist neu. Eine Kann-Empfehlung, dass man bei Statinunverträglichkeit tatsächlich dann eskalieren kann, nämlich Ezetimib, Bempedoinsäure oder Fiprate. So, das ist wirklich neu. Ein individualisiertes Therapieregime. Das passt auch so zur NVL-KHK. Und ich würde jetzt fast sagen, da waren sie wieder total generös als Leitlinienautoren, waren quasi innovationsfortschrittlich, haben also Innovation tatsächlich auch zugelassen. Und jetzt kriegen sie trotzdem wieder bei Treat-to-Target, Fire and Forget Deckel drauf. Ist das auch wieder nur einfach diese Ignoranz?
Ja. Das ist, ich kann es nicht anders sagen. Auch dieses Sondervotum ist nicht ausreichend begründet. Mhm. Es gibt aus der kardiovaskulären Primärprävention keine Studien, in denen A, eine Dosistitration untersucht worden ist und B, keine, in der eine Hochdosis mit einer moderaten Statindosis verglichen worden ist. Mhm. Solche Studien gibt es jeweils aus der Sekundärprävention, nicht aber aus der Primärprävention. Also mit Evidenz begründen lässt sich das einfach nicht.
Mhm.
Dass wir jetzt für die Statinunverträglichkeit gesagt haben, das ist ja so ein starkes Problem eigentlich nicht, weil Statine in aller Regel recht gut verträglich sind, vor allen Dingen, wenn man keine zu hohe Dosis einsetzt. Die Muskelschmerzen sind dosisabhängig. Mit den hohen Dosen und den entsprechenden Muskelschmerzen gefährdet man eher auch die Therapieadhärenz. Und wenn wir jetzt sagen, ab und zu gibt es das mal, dass wir dann den Hausärztinnen doch was an die Hand geben, was können wir dann tun? Und wir haben das auch abwägend gemacht, dass wir gesagt haben, ja, für Ezetimib, dafür spricht, dass es recht gut verträglich ist. Es gibt allerdings keine Evidenz aus der Primärprävention. Also wir haben das auch transparent dargestellt. Bempedoinsäure gibt es Hinweise ja für einen möglichen Schaden hinsichtlich Gichtanfällen und Gallensteinen. Und die Studie hatte ihre Macken, die entsprechende Zulassungsstudie, dass darin ja auch bei den Einschlusskriterien gesagt worden war, auch Menschen, die einfach keine Lust hatten, Statin zu nehmen, kriegten dann ersatzweise Bempedoinsäure. Und schließlich bei den Fibraten das Gemfibrozil, eine altbewährte Substanz, preiswert und auch recht gut verträglich, so dass wir dann in den ganz seltenen Fällen, in denen überhaupt gar kein Statin, auch nicht in niedriger Dosis vertragen wird, dass wir dann den Kolleginnen etwas an die Hand geben.
Das hat schon fast was Tragikomisches. Also sobald wir Hausärztinnen und Hausärzte etwas differenzieren, wird es gerne mal als Verunsicherung ausgelegt.
Mhm.
Und dabei ist eigentlich gerade diese Fixed-Dosis-Empfehlung mit einer Kann-Option, das ist eigentlich das Gegenteil von Beliebigkeit. Und das ist eine präzise Zurückhaltung. Und was wir eben nicht wollen, das ist, dass man jetzt immer feinere Lipidchirurgie betreibt, ja. Sondern dass man wirklich alltagstaugliche Therapien anbietet. Also eben nicht höher, schneller, weiter, the lower, the better, sondern ich würde mal sagen, the angemessener, the better. Ja? Mhm. Und ob es angemessen ist, das muss man eben im Gespräch rausfinden.
Und die feinere Lipidchirurgie immer vor dem Hintergrund einer ständig sinkenden Herzinfarktrate und Herzinfarktmortalität. Sowohl die Morbidität als auch die Mortalität gehen laufend zurück. Ja, und das ist so ein Paradox, ein paradoxes Phänomen, dass je weniger dramatisch ein Problem sich darstellt, umso intensiver die Beschäftigung damit passiert. Also mit abnehmender Schwere des Problems nehmen die Interventionen dagegen zu.
Das ist ja auch erst recht paradox, ja. Da sind wir dann aber wieder beim Pipo. Und über den Pipo und wie der funktioniert, müsste man vielleicht da mal ein anderes Gespräch machen und Norbert Donner-Banzhoff einladen. Lipidchirurgie ist auch eines der schönen Worte, das wir mitnehmen. Wir haben, glaube ich, einige Worte in diesem Gespräch schon mal dazugelernt. Ich möchte ja noch ein bisschen weitergehen. Also was ich an der Stelle mitnehme, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, Günther Egidi, dieses Missverständnis, dass ich aus Studien mit sekundärpräventiven Kohorten oder im Worst Case vielleicht sogar tertiärpräventiven Kohorten Ableitungen treffe in die Primärprävention hinein. Das kann man nicht machen und das ist offensichtlich hier ein großes Problem, dass diese Ableitung oder Interpretation gemacht wird und man dann einfach sagt, dann kann ich es doch der Allgemeinbevölkerung geben. Immer unter der Annahme, ich will damit eigentlich nur Gutes erreichen. Und das bringt uns aber jetzt zu dem heißen Thema PCSK9-Hämmer. Die sind uns alle ja nun irgendwie geläufig, aber da passiert eine ganze Menge. Und ich kann an der Stelle durchaus nochmal den Verweis machen auf unsere Episode zu den Kardiokrachern vom AHA. Da haben wir uns intensiv mit neuen Arbeiten dazu beschäftigt. Einer ist zum Beispiel dieser Vesalius CV-Trial, wo untersucht wurde, Evolocumab, Handelsname Repatha, von Amgen hergestellt, tatsächlich mal einfach in die Primärprävention hineinzugeben bei Heterozygoter FH, familiärer Hypercholesterinämie. Und wir haben über eine Substanz gesprochen, ein PCSK9-Hämmer, der oral gegeben werden kann, also als Tablette. Da tut sich ja ganz offensichtlich ein großes, Günther Egidi, Sie haben es gesagt, großes primärpräventives Feld auf. Natürlich haben die Hersteller ein Interesse, die Nutzer, den Kundenkreis zu vergrößern, weil sie dann einfach mehr Geld damit verdienen können. Es gibt jetzt in der vorliegenden Version der S3-Leitlinie erwartungsgemäß keine Empfehlung, PCSK9-Hämmer primärpräventiv zu geben. Die anderen Fachgesellschaften sehen das etwas anders. Vielleicht umreißen Sie doch mal so ein bisschen das Feld mit Studiendaten. Was spricht aus Ihrer Sicht dagegen? Und was sind neben, in Anführungszeichen, Ignoranz die Argumente der anderen Fachgesellschaften dagegen?
Ja, wir müssen an zwei Stellen sozusagen die Begrifflichkeit, glaube ich, schärfen. Wir haben das in der Leitlinie deswegen auch extra definiert. Darum ist hier dann 235 Seiten lang geworden. Was ist Primärprävention? Was ist Sekundärprävention? Also bei den Epidemiologen ist es klar, Primärprävention verhindern, dass jemand raucht oder Diabetes kriegt. Und Sekundärprävention ist das, wenn jemand raucht und Diabetes hat, einen Herzinfarkt kriegt.
Ja, danke Günther. Vielleicht kann ich da an der Stelle nochmal einhaken. Bei 1970, das ist ein von Strasser geprägter Begriff der Primordialprävention. Also da war ich praktisch, das war 2 Jahre vor meiner Zeit. Du hast wahrscheinlich gerade deine wilden Studienjahre. Also der Begriff der Primordialprävention, der eigentlich die Entstehung von Risikofaktoren verhindern will. Also die Schlüsselidee dabei ist Gesundheit vor Risiko.
In dieser Leitlinie ist es so definiert, Primärprävention, Personen, die noch keinen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatten. In diesem Sinne war die Vesalius CV-Studie primärpräventiv. Allerdings, da hatten viele eine relevante KHK gehabt. Die hatten schon einen Stent. Die hatten Bypass gekriegt. Da hatten viele hochgradige, über 70-prozentige Karotisstenosen. Ja? Und der nächste Begriff, auf den ich hinweisen möchte in diesem Zusammenhang, und das wird uns an jeder Ecke des Gesundheitswesens irgendwann um die Ohren fliegen, ist der des Grenznutzens. Es gibt einen geringen Nutzennachweis in dem Vesalius CV Trial. Ja, und wir haben es ausgerechnet, die aktuellen Preise von Repatha vorausgesetzt, würde die Verhinderung eines Herzinfarktes gut 4 Millionen Euro kosten.
Wow.
Wir haben zunehmend häufig Interventionen, die für die ein kleiner Nutzen belegbar ist. Wir haben zum Beispiel Select Trial.
Semaglutid.
Adipöse Menschen ohne Diabetes mit kardiovaskulären Vorerkrankungen profitieren in geringem Ausmaß vom Einsatz von Semaglutid. Oder aber das Tirzepatid, was bei der Adipositas-Therapie verwendet wird, wo ich mal ein Rechenexempel durchgeführt habe, dass die, wenn man es konsequent zu Ende denken würde und sagen, ja, Adipositas ist eine Krankheit, wie das viele behaupten, und wenn man sagt, 24% der Bevölkerung sind adipös und man würde allen Tirzepatid geben, dann wären das Behandlungskosten nur für dieses Medikament von 64 Milliarden Euro im Jahr. Und hier haben wir es ähnlich, die Verhinderung eines Herzinfarktes durch Evolocumab bei Menschen mit erhöhtem Risiko oder auch schon behandelten und diagnostizierten Krankheiten würde ungefähr 4 Millionen Euro kosten. Also Primärprävention kann man an dieser Stelle sicherlich ein Fragezeichen machen. Da waren viele ausgeprägt kranke Personen dabei.
Ja, ökonomisch betrachtet ist die Sache ja relativ klar. Sie haben es für Vesalius CV auf den Teil des Composite-Endpunkts Infarkt berechnet. Da sind wir bei 4 Millionen Euro. Wir Deutsche scheuen uns so ein bisschen vor dieser Kosten-Nutzen-Bewertung, obwohl wir das Instrument sogar im SGB-5 haben. Martin Scherer, da haben wir schon immer mal wieder drüber gesprochen, dass wir eigentlich für rationalere, priorisierendere Entscheidungen gesamtökonomische Betrachtung brauchen. TNT ist eben schon gefallen, ne? Time needed to treat, Kosten und dann die Frage, die man irgendwann auch mal beantworten muss, sind wir bereit, 4 Millionen Euro für die Verhinderung eines Infarktes auszugeben? Also wie teuer ist uns Risikoreduktion als Gesellschaft? Das ist ja die entscheidende Frage. Und wie viel feiner soll das immer noch werden? Jetzt sind wir trotzdem an dem Punkt, und das möchte ich gerne noch mal so ein bisschen rausarbeiten. Es gibt hier diese verschiedenen Sichtweisen, über die haben wir schon gesprochen. Und es gibt Fachgebiete, die gute Gründe dafür anbringen, weil sie halt so einen Organblick haben. Sie sehen Gefäße, sie sehen Hirne und Herzchen und wollen da drin Ereignisse verhindern. Das kann man ihnen jetzt erstmal nicht übel nehmen. Und deswegen möchten sie gerne mehr in die Primärprävention gehen, das Lebenszeitrisiko reduzieren. Und wir haben die Gründe, die Günter Egidi gerade vorgetragen hat, die kennen wir und verstehen wir. Wie lösen wir denn mit der Zeit diesen Major-Konflikt, Martin Scherer?
Durch Dialog, durch Dialog und durch Austausch und durch Perspektivenwechsel. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, also das Riesen-InfroL-Thema hatten letztes Jahr, Sie erinnern sich. Da habe ich den kardiologischen Kolleginnen und Kollegen schon auch zugute gehalten und auch den anderen Fächern zugute gehalten, dass die schon auch das Beste tun wollen für ihre Patientinnen und Patienten. Die haben halt eine völlig andere Perspektive. Wir sehen in den Krankenhäusern entweder die hochselektierten Fälle oder die ambulant schiefgelaufen sind oder beides. Und dann sind sie natürlich getragen, durchaus auch von einem sehr eigenen Ethos. Das will ich Ihnen auf jeden Fall überhaupt nicht absprechen. Da muss man doch was tun, da muss man doch früher ansetzen. Ja. Und dann kommen wir mit unserer Perspektive, den Vortestwahrscheinlichkeiten, dem Bayes-Theorem, der gesamtgesellschaftlichen Abwägungen. Und dann ist es ein gewisser Clash of Cultures, weil man auf der anderen Seite eben die Brille der hohen Selektion und der Spezialisierung hat. Und auf der anderen Seite hat man eben ein Weitwinkelobjektiv. Und diese beiden Perspektiven muss man irgendwie zusammenbringen. Das geht meines Erachtens nur durch Austausch, aber auch, wie soll ich sagen, durch die Anerkennung dessen, dass sich eigentlich jeder um das Patientenwohl bemüht. Also man sollte sich unter Kollegen dann wirklich nicht absprechen, dass jeder auf seine Weise da irgendwie das Beste rausholen will. War das jetzt zu sonntagsredenmäßig?
Aber manchmal braucht es vielleicht auch Sonntagsreden. So ganz ohne Sonntag wäre die Woche ja unvollständig, Martin Scherer. Auch das müssen wir, glaube ich, zur Kenntnis nehmen, das gehört dazu. Und Sie haben ja interessanterweise jetzt über diese zwei Episoden gerade an Bogen gesponnen, von Beginn des Gesprächs an zu hierhin, weil initial eben Günter Egidi auch sehr deutlich hat klar werden lassen, dass es in dieser Leitlinie auch darum ging, Zugeständnisse zu machen. Die anderen Fachgesellschaften, die teilweise andere Interpretationen zu anderen Ergebnissen kommen oder andere Sichtweisen vertreten, trotzdem da mitmachen zu lassen. Und das Ergebnis liegt ja hier vor. Es gibt hier eine S3-Leitlinie, wo es natürlich auch Dissens gibt, der ist abgebildet. Und trotzdem ist es ja hier gelungen, dass man das zusammenführt und nicht in so einem Clash landet, wie das bei der NVL-KHK zuletzt passiert war. Ich würde an der Stelle, wahrscheinlich könnten wir jetzt noch stundenlang weiterreden und wir werden das an anderer Stelle, in anderen Gesprächen, in anderen Episoden tun. Und vielleicht gelingt es uns eben auch mal eine kardiologische Person wie Herrn Blankenberg dazu zu holen und da auch mal mit einem offenen Visier, trotzdem zugewandt, auch kritisch miteinander zu reden in der Öffentlichkeit. Ich möchte Sie an der Stelle bitten, dass Sie vielleicht einerseits so ein paar Key Takeaways nochmal in einen Satz bringen. Also, liebe Leute im klinischen Alltag, das sollt ihr bitte aus diesem Gespräch und aus dieser Leitlinie mitnehmen. Und vielleicht nochmal so eine Art Fazit, ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber so eine Botschaft, die man mitnehmen kann aus dieser Leitlinie. Und ich würde Martin Scherer bitten.
Ich könnte es ja mal versuchen mit 5 Key Messages und Günter Egidi kann gerne ergänzen. Notfalls auch korrigieren. Also das erste wäre zum Umgang mit Statine in der Primärprävention. Also nicht jedes erhöhte Risiko ist gleich ein Statingrund. Und hier sagt die neue Leitlinie völlig deutlich, also nur bei wirklich erhöhtem Risiko und dann in fixer, moderater Dosis sollen Statine gegeben werden. Nicht titrieren, nicht jagen und nicht nachmessen. Also
nicht jagen.
Also nicht die Zielwerte jagen. Ja. 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 Wir werden sie nicht jagen. Ja.
Mhm.
Okay, wenn Sie wissen, worauf ich angespielt habe. Soundbite 2.
Alle wissen Bescheid, ja.
Genau. Takeaway 2. Zur Rolle der Bildgebung und Biomarker. Also Plaques sind keine Prognosen, sondern ja, eigentlich ein Befund. Wer asymptomatische Karotis Plaques findet, oder jagt, der hat noch lange keine Statinindikation gefunden. Und Quest 2 ist eigentlich auch eine schöne, wichtige Studie zu dem Thema. Dritte Key Message zum Shared Decision Making. Also Shared Decision Making ist nicht die Kür, sondern eigentlich der Kern der ärztlichen Prävention. Und wir behandeln nun mal nicht das Cholesterin, sondern wir beraten Menschen über Lebensphasen hinweg, über Lebensrisiken und dann wirklich über längere Lebenszeiträume. Und deshalb muss diese Beratung tragfähig sein. Das vierte war zum Verhältnis von Leitlinien und Evidenz. Also Evidenz ist keine Einbahnstraße. Und wir müssen auch mal den Mut haben, Empfehlungen zurückzunehmen, wenn sie sich nicht tragen. Und ja, das letzte ist eigentlich die Haltung von Hausärztinnen und Hausärzten. Also Prävention ist eben jetzt keine Zielwertreduktion, keine Jagd auf Zielwerte, sondern eigentlich eine Einladung zum Nachdenken über Gesundheit.
Mhm. Dann wird mich natürlich interessieren, was der Leitlinienautor Günter Egidi dazu sagt. Wir haben 5 Takeaways, die Martin Scherer wichtig sind aus dem Gespräch. Und über die Leitlinie, was ist das, Günter Egidi, was aus Ihrer Sicht wichtig ist, was Ihre Kolleginnen und Kollegen im Alltag auch als Botschaft mitnehmen sollen?
Also ich habe dem gar nicht viel hinzuzufügen. Das war ja jetzt schon teils philosophisch und auch ein philosophischer Kern dieser Leitlinienbotschaften, hinter denen ich allen stehe. Ich würde es vielleicht noch ergänzen, ist ja ein Teil der Bildgebung, aber sorgt dafür, dass die Menschen nicht zum Karottis-Ultraschall gehen, wenn sie keine Symptome haben. Das wäre das Einzige. Das ist sozusagen, um da wieder bei einer einheitlichen Terminologie zu landen, das ist Quartärprävention. Das ist Schutz vor schlechter und falscher Medizin, wie wir sie in einer unserer DGAM-Zukunftspositionen sehr niedergelegt haben.
Aber ich habe selber gemerkt, Günther, dass ich damit selbst in Bad Orb praktisch in unserem Heimstadion bin ich damit ein bisschen auf Granit gebissen. Da haben die Kolleginnen und Kollegen aus unserer Szene wirklich gesagt, ja, was mache ich denn mit der Stenose? Selbst in unseren eigenen Reihen hat sich das so noch nicht durchgesetzt, geschweige denn bei den Patientinnen und Patienten. Ich muss jetzt unbedingt mal meine Karotiden schallen lassen. Also das ist wirklich ein, ich glaube, das ist ein Kampf gegen Windmühlen.
Wahrscheinlich.
Und also ich gebe dir völlig recht, wir müssen, wann immer das Gespräch drauf kommt, sagen wir unseren Patientinnen und Patienten, geht da nicht hin, macht das nicht. Ah, die wollen es einfach wissen. Und wir haben so ein Erkenntnishunger einfach bei uns drin und so eine, ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber die Menschen, die lieben es einfach, sich ihre Gesundheit bestätigen zu lassen. Sie wollen ein bisschen Beruhigung haben. Und du willst ihnen die jetzt versagen oder wir wollen ihnen die Beruhigung versagen, indem wir ihnen diesen Normalbefund verweigern. Ja, da ist wirklich, also die technische Medizin ist zum Träger von Beruhigung geworden.
Vielleicht haben wir ja Chance, dass tatsächlich ein primärärztliches System kommt.
Steht zumindest im Koalitionsvertrag. Ausschließen sollte man das nicht. Und eigentlich wissen auch alle, wie klug es ist. Aber da wird es viele, viele und ganz, ganz dicke Bretter sehr langsam zu bohren geben. Da sind wir dann wieder bei Max Weber, Politiker als Beruf. Vielleicht an der Stelle nochmal eine klare Botschaft von Ihnen beiden kommuniziert worden. Ich formuliere sie mit meinen Worten. Lieber Karotte statt Karottis. Lasst die Karotiden doch einfach mal in Ruhe. Die funktionieren doch in der Regel ganz gut. Und wenn ich eine Tia habe, dann kann ich immer noch schallen.
Ja. Und soweit ich hier sehen kann, sind Sie sicher und es wird Ihnen kein Ereignis widerfahren. Und dafür brauche ich jetzt, so von meiner Erfahrung und meiner klinischen Einschätzung, brauche ich dieses Sono jetzt nicht für Sie.
Ein Leben ohne Sono ist möglich.
Ja.
Frei nach Loriot. Dann sind wir an dem Punkt, dass ich mich bei Günter Egidi und bei Martin Scherer ganz dolle bedanken kann für dieses ja ausführliche Gespräch. Am Ende waren es doch 2 Stunden, aber es ist nun mal auch ein Kardinalthema, hat Günter Egidi gesagt, mit dem wir uns hier beschäftigen müssen. Vielen lieben Dank, Sie beide an der Stelle.
Ja, ich danke auch. Ich darf vielleicht noch einen Cliffhanger machen.
Das hätte ich Sie als nächstes gefragt.
Ach so, aber erstmal vielen Dank, Günther. Das war ein super Gespräch. Ich habe eine halbe Packung Mozartkugeln gegessen.
Das war sehr gut.
Von denen kann ich zum Beispiel nicht genug kriegen. Also das,
so viel zum Thema Primordialprävention.
Das Lipidthema, da habe ich die Nase voll von. Aber Mozartkugeln kann man nicht genug haben. Soll ich mal Cliffhanging machen?
Sie dürfen Cliffhanging machen, Herr Scherer.
Also, wir haben heute ganz, ganz schön mal wieder über Prävention gesprochen, über Prävention als Haltung. Und das nächste Präventionsthema steht eigentlich schon vor der Tür. Müssen wir gucken, Dennis Nüssler, ob wir den Podcast in Präventionspodcast umbenennen. Da werden wir das Thema Lungenkrebs-Screening haben. Mhm. Und dann geht's halt wieder um die Frage, wie viel Früherkennung ist Fürsorge? Wann wird sie zur Versuchung? Und da freue ich mich drauf.
Also, wir bleiben thorakal unterwegs oder oberhalb des Zwerchfells. Vielen Dank.
Mit einem Stargast.
Mit dem nächsten Stargast. Heute haben wir Stargast Egidi bei uns gehabt und dann haben wir den nächsten. Günter Egidi, vielen Dank.
Ja, bis bald.
Bis bald. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier wieder hören. Ja. Martin Scherer, vielen Dank und tschüss Sie beide.
Ciao, danke. Tschüss.